Schwäche, Unsicherheit oder Angst. Ist die Korrektur nur eine Korrektur? Inwieweit war sie absehbar oder geht es jetzt doch mal richtig in den Keller? Die Fragen werden wir jetzt mal genauer betrachten und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin Milan Art, ich begrüße Sie ganz herzlich, heute ein letztes Mal nochmal aus La Paz in Bolivien. Ja, ich bin ja nicht die ganze Zeit hier gewesen, ich wollte eigentlich einen längeren Ausflug machen über mehrere Tage, aber den habe ich dann einfach gecancelt und mich hier auf die Stadt konzentriert, denn Sie kennen es ja vielleicht ein bisschen von mir auch, ich will ja mehr eintauchen, also ich will ein bisschen mehr auch über die Stadt erfahren, wie die Leute leben, wo man so hingehen kann, so ein bisschen die Viertel auch erkunden. Nicht, dass ich jetzt hier hinziehen will, aber ich finde es halt immer spannend, einfach mal so zu sehen, wie lebt man eigentlich hier? Und ich kann sagen, doch ganz angenehm, abgesehen davon, dass es doch irgendwie etwas kühl ist. Wobei, auch das ist relativ. Ich bringe nebenbei auch immer schon ein paar Ausnahmen, ein paar Videos mit von den Dingen, die ich mir so angeschaut habe. Denn eins kann man natürlich wunderbar rausgehen. Und tagsüber ist es auch wirklich schön, denn es ist warm. Die Palmen stehen ja nicht ohne Grund hier, sondern es ist warm, man hat so 25 Grad in der Sonne, man kann im T-Shirt und Shorts hiken und eben auch die Natur genießen, in die Berge gehen, davon gibt es ja genug hier in den Anden. Und am Abend wird es dann kühl, dann ist die Daunenjacke gefragt, dann reden wir über 5, vielleicht 10 Grad und dann wird es doch etwas frisch, aber es wird tatsächlich auch nicht wirklich kälter. Also so Minusgrade kennt man hier nicht und damit ist eigentlich doch ein sehr angenehmes, sehr mildes Klima. Und eigentlich auch ein gesundes Klima, weil man braucht hier die Heizung, man hat irgendwie nicht diese Superhitze und das macht auch mal ein bisschen Laune so an der Stelle. Damit wollen wir es aber auf sich bewenden lassen und lassen uns lieber mal reinschauen, was ist in den letzten Tagen passiert und worauf können wir uns in den laufenden, in den nächsten Tagen einstellen. Also starten wir mal rein. In der vergangenen Woche am Dienstag die wichtigsten Daten hier, der IFO-Geschäftsklimaindex, über den Erwartungen oder unter den Erwartungen, finden wir aber über dem Vormonat und damit doch eigentlich nach wie vor eine ganz gute Aussicht für Deutschland und der DAX repräsentiert das ja tatsächlich auch immer noch, obwohl er in dieser laufenden oder vergangenen Woche doch auch ein gutes Stück unter die Räder gekommen ist. Dann am Donnerstag das Bruttoinlandsprodukt aus den USA über den Erwartungen, aber schau nochmal genau hin, 3,1% war es im Vorquartal, im dritten Quartal 2024, im vierten Quartal 2024 reden wir über 2,4%. Und das ist natürlich etwas, was ein gewaltiger Schritt nach hinten ist. Muss man also mal schauen, inwieweit hier nicht wirklich tatsächlich irgendwann die FED gefragt ist, um hier wieder so ein bisschen Holz ins Feuer zu legen, dass die Flammen auch wieder hochlodern. Im übertragenen Sinne, bitteschön. Dann am Freitag die Thema Arbeitslosigkeit aus Deutschland, die Arbeitslosenquote steigt auf 6,3% von 6,2%. Also eigentlich mehr als auch von mir befürchtet, was ich auch schon so angedeutet hatte. Denn ich bin ja schon ein bisschen älter vielleicht und erinnere mich noch an die 5 vor dem Komma. Das ist aber irgendwie offenbar momentan vorbei. Und stattdessen geht es über die 6 und zwar doch relativ zügig auf 6,3 mittlerweile. Das heißt, hier muss man wirklich ganz genau hinschauen, inwieweit sich das vielleicht auch noch beschleunigt. Das passt natürlich dann wiederum zu der Rezession, in der Deutschland ja schon länger auch ist. Ja, das muss man auch mal schauen. Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, inwieweit passt das Ganze dann eben auch noch zu dem Geschäftsklimaindex, zu den ganzen Ausblicken und ja, zu dem, was man einfach so erwartet auch, wenn man eben dann sieht, naja, wenn die Arbeitslosenquote dann steigt, ja, wer macht denn dann eigentlich den Job? Ja, eine Frage, die man sich da durchaus mal anschauen kann. Dann die Inflationsrate aus den USA, da sind wir bei 2,8 gelandet, über den Erwartungen, über dem Vormonat. Muss man also auch mal schauen, inwieweit hier entsprechend das Ganze vielleicht wieder beschleunigt und die Inflation dann anzieht. Und dann habe ich es natürlich schon im Ohr, aber Wieland, die Zölle von Donald Trump, die tragen doch geradezu dazu bei. Und ich hörte ja auch schon so irgendwo in den Nachrichten, oder so, Sie kennen das ja, man schnappt es dann so auf, dass Donald Trump dann irgendwie auch schon den Autoherstellern droht oder den zumindest mal so ein bisschen ins Gewissen redet, dass sie doch ja nicht die Preise jetzt erheben wegen den Zöllen. Da frage ich mich natürlich, ja, wie soll das denn dann nachher gelingen, wenn man 25% Zölle hat. Aber das ist ein anderes Thema. Nichtsdestotrotz, das unter dem Aspekt Inflationsrate darf man sich gern mal genauer mit anschauen. Ja, und dann für die nächsten Tage. Es wartet eine ganze Menge in den laufenden oder in der laufenden Woche auf uns. Wir schauen mal in die Verbraucherpreise für Deutschland. Da liegen wir bei 2,3% aktuell. Als ich das jetzt hier aufgenommen habe, das Video, da gab es noch keine Prognose. Ich gehe mal davon aus, dass die Prognose aber auch so sein wird, dass man sagt, naja, dann schauen wir mal, dass es gleich bleibt, also 2,3, und dass wir wahrscheinlich auch da landen werden, vielleicht auch 2,4. Ich wäre sehr überrascht, wenn es runtergeht, denn so ein bisschen widerspenstig scheint die Inflation dann doch zu sein. Am Dienstag dann geht es in die Verbraucherpreise aus der Eurozone, 2,3% waren es, 2,2 sollen es werden. Das könnte so eine Idee sein, was auch oft für die deutsche Inflationsrate zukommt. Schauen wir mal, ob es so kommt. Wenn es in die Richtung 2,2 und dann eben so langsam 2,2 geht, ja, ist das natürlich so ein Aspekt, wo man wieder schauen kann, ja, könnte denn die EZB jetzt so langsam nochmal wieder die Zinsen senken, ein weiteres Mal, und damit eigentlich auch den Anfang, den Abstand zum US-Dollar und zu dem, was die Fed macht, nochmal deutlich vergrößert, was sich am Ende wahrscheinlich auch negativ für den Euro auswirken dürfte. Und dementsprechend muss man auch das mal genauer dann betrachten. Dann gehen wir, ich schau mal in die wichtigsten Zahlen halt rein. Im Endeffekt, wir haben die Einkaufsmanager-Indizes dann am Donnerstag. Das ist ja auch immer so ein Spiel zwischen, bis man über 50 ist, bis man unter 50. Das muss man dann halt immer beobachten, aber im Großen und Ganzen macht das für uns jetzt hier nicht wirklich den großen Unterschied. Und dann gehen wir nochmal in den Freitag rein, in die Arbeitslosenquote, nochmal hier aus den USA. Hier ist nochmal 4,1% und 4,2% werden erwartet, also auch hier so eine leichte Steigerung dann dementsprechend. Ja, und damit haben wir es im Endeffekt schon und können direkt in die Charts gehen. Und schon sind wir im FDAX. Wir sind im DAX Future, wie immer der Wochenchart. Und ich gehe direkt mal in die Vergrößerung rein. Sie sehen, es ist nach wie vor hier noch nicht wirklich viel entschieden. Es bleibt eigentlich mit den Ideen oder der Aussage, die ich in der letzten oder auch in der vorletzten Woche schon getroffen habe, dass wir durchaus in die Richtung 22.200, von mir aus 100, sowas in dem Bereich gehen könnte, vielleicht so ein bisschen runtertippen. Und da muss man eben schauen, ist dieses Runtertippen nur ein Fehlausbruch? Kann der DAX tatsächlich sich dann dementsprechend retten oder geht es dann tatsächlich nach unten weiter, und dann schauen wir uns dann irgendwann mal den ganzen Bereich um 21.200, vielleicht erstmal 500 an, um dann von dort aus das Ganze neu zu bewerten. Es sieht momentan aber auf jeden Fall so aus, als ob der DAX schwer am Kämpfen ist. Er ist mehr oder weniger wirklich angeschlagen. Einmal, hier hat es schon gar nicht mehr geklappt, zweimal, dreimal wurde versucht, nochmal weiter nach oben zu laufen, über die 23.500, also so richtig nachhaltig. Tja, und hat jedes Mal nicht geklappt. Und jedes Mal hat der DAX einen auf den Deckel bekommen. Jedes Mal ist der DAX wieder in Deckung gegangen und in der vergangenen Woche dementsprechend deutlich. Jetzt ist die Frage, ob das Ganze schon reicht, um ja, ihm den Schlag nach unten zu geben, dass er eben nicht nur taumelt, sondern auch kippt. Und wie gesagt, mit der Bewegung, und ich rechne damit, dass sie jetzt auch in den kommenden Tagen kommt, wenn ich sogar schon angefangen habe, wenn Sie das Video schauen, dass wir hier auf die 22.300 und auch dann drunter gehen könnten. Das ist für mich an der Stelle momentan das realistischste Szenario, und deshalb werde ich das euch nochmal genauer einzeichnen, dass wir es dann hier auch haben. Und natürlich muss man sich da auch immer einstellen auf ein Pullback, aber den sehe ich dann eben auch wirklich nur als Pullback. Und dann kommen wir eben dann doch nochmal zurück auf diese Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die man sich da so ein bisschen nochmal so rein überlegen, reindenken kann. Da haben wir halt immer das größere Kopf und relativ enge Schultern, je nachdem, wie schnell das dann halt geht. Und das ist das, was hier im Endeffekt momentan am ehesten so rauszulesen ist. Wir gehen mal direkt auch in den Tageschart rein, um hier auch nochmal dieses Geziehe und Gezerre zu verdeutlichen. Sie sehen es ja, am Donnerstag gab es ja nochmal zumindest den Willen, nochmal nach oben zu laufen. Ein unentschiedener Tag. Ja, man hat da irgendwann aufgehört, wo man angefangen hat. Und am Freitag ging es direkt dann nach unten mit nur wenig Korrektur wieder nach oben. Heißt also, dann hat man eigentlich im Endeffekt die Karten auf den Tisch geworfen und gesagt hat, okay, vor dem Wochenende, das will ich mir jetzt nicht mehr antun. Ich gehe mal ins Wochenende und schaue, was einfach am Montag passiert. Und wie gesagt, das Szenario lässt sich von hier aus auch am ehesten in Richtung 22.300 und darunter ableiten. Damit sind wir schon in der Schweiz, der SMI Future, auch hier natürlich im Wochenchart. Der SMI Future zeigt sich nach wie vor umstritten, so könnte man es vielleicht sagen, man verhandelt hart. Ja, wir sind hier so im Bereich von 12.580, 12.600, runtergekommen. Wir sind so ein Stückchen wieder hochgelaufen dann in der vergangenen Woche. Alles in allem sieht es momentan noch so aus, als ob der SMI tatsächlich mit einem blauen Auge davon kommen könnte. Was wiederum vielleicht auch mit den Zöllen zu tun hat. Wobei, naja, wenn Trump dann jetzt mit Pharma vielleicht noch ankommt, das könnte auch so ein Thema sein, dass dann die Schweiz in Mitleidenschaft zieht. Ja, je nachdem, wie man da so eben auch aufgestellt ist. Heißt also, hier ist noch lange nicht die Kuh vom Eis, sondern es ist alles eher, naja, man trennt sich nicht wirklich gerne von den Beständen, aber man trennt sich. So sieht es momentan aus. Es gibt noch ein paar, die dazu kaufen wollen. Aber im Endeffekt, ich bleibe eher dabei, dass es weiter in Richtung Süden geht und gar nicht wirklich groß nach oben setzt. Wenn es eben nochmal steigen sollte, dann lohnt es sich wahrscheinlich kaum einzuschreiben oder einzuzeichnen, weil das dann eher nur ein ganz kurzfristiges Intermezzo wäre und dann wahrscheinlich eher von den Verkäufern genutzt werden würde, um eben weiter zu verkaufen. Heißt also, ich richte mich jetzt hier ein auf den Bereich 12.500 Punkte, 12.460, 50, wenn nicht sogar ein bisschen noch darunter gehen. Das muss man dann mal schauen. Wahrscheinlich ist dann die Woche auch schon um, denn idealerweise passiert das Ganze mit Schwung, dass man dann dementsprechend jede Erholung auch wieder nutzen kann, um sich entweder von Beständen zu trennen oder auf die Seite der Verkäufer zu wechseln. Auf geht's nach Japan und hier ist man natürlich der Zeit wieder voraus. Sie sehen es, hier ist schon der Montag mit indiziert, mit eingepreist oder wird eingepreist und da geht eigentlich die Richtung schon mal so weiter. Die Idee war ja beim letzten Mal, dass wir durchaus hier hochgehen sollten, um dann zu korrigieren und siehe da, auch das ist geschehen. Wir sind jetzt wieder, also wir sind von rund 38.050 dann wieder runtergekommen auf die 36.800 und hier war die Variante, naja, dann kann man so ein bisschen sagen, man könnte es hin und her pendeln sehen, aber nichts da. Der geht direkt weiter, das war die andere Variante und dementsprechend ja, ist jetzt natürlich die Erwartungshaltung, dass der Nikkei hier die 35.300, 250, vielleicht sogar 200 sieht, um dann idealerweise von dort wieder nach oben zu korrigieren. Dann aber haben wir, und das sehen wir ja ganz einfach, schon wieder den nächsten Widerstand vor Augen, nämlich die 36.780, 800. Ja, so in dem Bereich, da dürfte dann das Ganze entschieden werden. Und ob es dann nach oben geht oder das Ganze zum weiteren Abverkauf genutzt wird, das muss man dementsprechend sehen. Beides ist möglich momentan noch. Wobei ich den Vorzug doch eher der weiteren Abverkaufsvariante gebe. Denn ich kann mir vorstellen, dass das ganze Thema mit den Zöllen, mit der Unsicherheit auch in den USA noch lange nicht ausgestanden ist. Damit gehen wir in die USA, wo ja momentan der ganze Trouble herkommt, wenn man so sagen will. Und offen gesagt, muss man sich ja auch immer überlegen, natürlich ist all das, was jetzt passiert, Zölle und all das, was jetzt von Trump eben auch initiiert wird, das ist ja keine Überraschung, denn er hat es alles angekündigt, zumindest weitestgehend, und jetzt setzt das eben um. Das heißt, wenn man das Ganze eben wirklich so kritisch betrachten würde, dann hätte man das schon lange im Markt umsetzen können. Heißt also, der Markt reagiert entweder viel zu spät und offen gesagt, es wäre ein Novum. Ja, meistens ist der Markt sehr sensibel, sehr, sehr sensitiv und reagiert lieber mal vorschnell als nach den News. Sondern, tja, man hätte es schon lange machen können, hat man aber nicht. Ja, man hat das Ganze erst lange nach der Wahl initiiert. Und am Ende ist die Frage, inwieweit spielt dann Charttechnik nicht doch eine Rolle. Und wenn wir uns so anschauen, wie der S&P 500 hier 3-4 Mal versucht hat, wieder weiter nach oben zu laufen, hier dann zuletzt aus dem Bereich des letzten Allzeithochs, dann hier mit einem Dark Cloud Cover die ganze Sache inszeniert, dann ist eben einfach mal die Frage, wann ist die Luft raus, unabhängig von den Fundamentaldaten. Und dann passiert eben das, was passiert. Und es wird eben durch die Handlung, die zwar erwartet, aber nicht wirklich eingepreist wurde, dann eben beschleunigt und bestärkt. So kann man das Ganze eben auch mal sehen. Und dementsprechend bewegen wir uns jetzt in einem Bereich zwischen 5.750, 30, 00 und 5.500, sagen wir mal 5.500 glatt. Da bewegen wir uns jetzt gerade lang. Und zwar in der Mischung der überfälligen Korrektur und eben den News, die so reinkommen. Und am Ende ist das natürlich eine Mischung, die nicht wirklich Spaß macht. Ja, das muss man auch dazu sagen. Ich hatte ja noch ein paar Szenarien mit eingezeichnet, nämlich hier die W-Formation, die durchaus kommen könnte. Ja, das wäre das Szenario, das jetzt nochmal raufgeht, um dann, naja, so ein bisschen weiter zu runter zu korrigieren. Das ist jetzt im Laufen. Allerdings hätte ich mir natürlich gewünscht, dass man ein bisschen weiter hochläuft im S&P auf rund 5.900 oder so und dann ein, zwei, drei Wochen braucht, um dann nach unten zu laufen, um dann von dort aus sich wieder zu erholen. Stattdessen, was ist passiert? Rapide ging es abwärts. Also das heißt, die ganze Idee einer gemütlichen W-Formation, die dann dementsprechend tatsächlich auch Raum gibt, um ein paar Sachen zu überlegen, die findet nicht statt. Stattdessen findet jetzt das statt, dass es nämlich aus meiner Sicht jetzt deutlich runtergeht, normal 5.500 Punkte glatt. Ja, da darf man durchaus mit einer Erholung rechnen, die sollte aber nicht zu weit gehen, denn dann sind wir wieder im Widerstandsbereich bei 5.650, so ist in dem Dreh. Und dann sehe ich eher die Bewegung weiter nach unten und dann reden wir über 5.315, vielleicht 5.300 glatt. Ich meine, so weit entfernt ist das Ganze ja dann nicht voneinander. Ja, und dann muss man von dort schauen, wie die ganze Sache sich darstellt. Ja, dann haben wir hier den nächsten Unterstützungsbereich, der ja schon mal doch sehr stark gedehnt wurde, ausgereizt wurde, aber dann eben auch gehalten hat. Und dementsprechend muss man hier eben schauen, wie die ganze Sache hier weitergeht. Damit gehen wir in die Nasdaq. Ja, die Nasdaq hat im Endeffekt das ähnliche Bild, wen überrascht, wen wundert's. Ja, nur hier haben wir im Endeffekt diese Erholung von der vorletzten Woche deutlich geringer und die letzte Woche deutlich massiver als im S&P 500, womit der Schuldige identifiziert ist, der den S&P 500 in den Keller gezogen hat. Das ist nämlich die Nasdaq. Und hier deutet es sich an, nicht nur, dass wir einen Fehlausbruch nach oben haben, wenn man so will, hier vielleicht sagen, hey, wir haben jetzt irgendwie so einen Durchbruch, der ist dann wieder hochgekauft worden, vielleicht ein Fehlausbruch, das möchte man großzügig als Hammer interpretieren. Und dann haben wir hier noch so ein schönes Piercing-Pattern und dann wird das auch noch bestätigt und ausgelöst, nur um dann wieder direkt nach unten zu laufen. Das treibt den Tradern, und ich kann es Ihnen bestätigen, den Schweiß auf die Stirn. Das macht keinen Spaß. Und damit ist jetzt natürlich das Szenario einer ignorierten Kerze relativ greifbar. Und die hat das Potenzial, dann dementsprechend die Nasdaq definitiv in den Bereich von 18.700 Punkte zu bringen. Da wartet die nächste Unterstützung. Sie sehen, so schlimm wäre es dann noch nicht. Das Problem ist bloß, wie geht es danach weiter? Ne? Hier haben wir die Unterstützung. Auch hier sehen wir rum, in der Woche vom 5. August 2024 wieder so eine Erholung reinkam, diese Unterstützung auch gehalten hat und letztendlich die Nasdaq auf ein neues Allzeithoch gebracht hat. Aber wo ist der Unterschied? Hier sind wir über dem gleitenden Durchschnitt 200 in der 200-Tage-Linie. Hier sind wir schon darunter aktuell. Und das heißt, dass jede Erholung, die dann irgendwo wieder nach oben läuft, erstmal gegen die 200-Tage-Linie läuft und die naturgemäß eher dann dafür sorgt, dass Käufer misstrauisch werden und Verkäufer aktiv werden. Das ist zumindest das Potenzial, das so eine 200-Tage-Linie hat. Von daher hat jetzt momentan die Nasdaq ein großes Paket vor sich herzutragen oder mit sich rumzuschleppen, nämlich über die 200-Tage-Linie rüberzukommen, über die Widerstände bei rund 20.000 Punkte rüberzukommen und gleichzeitig die 18.600, 500 von mir aus auch zu verteidigen. Und das alles zusammengenommen lässt doch wirklich ja, zur Vorsicht mahnen. Und damit gehen wir zu guter Letzt, wie immer, in den Dow Jones. Und Sie sehen schon, der Dow Jones, ja, natürlich ist er auch im negativen Bereich. Ich nehme mal hier alles raus. Natürlich ist er auch im negativen Bereich. Natürlich hat er auch in der letzten Woche einen Schlag abbekommen. Aber wir sind eben an der 200-Tage-Linie, so drumherum. Und es gab eben doch nicht ganz so ein fatales Zeichen wie bei der Nasdaq. Heißt also, hier war die letzte Abverkaufswoche nicht ganz so dramatisch, nicht ganz so schlimm. Macht es aber auch nicht wirklich viel besser, denn mitgefangen, mitgehangen oder umgekehrt vielmehr, das gilt dann eben auch für die Wall Street, also gilt dann dementsprechend auch für den Dow Jones. Und damit haben wir hier im Endeffekt die Situation, dass natürlich die 40.800 rufen. Ja, so, das wäre für mich mal so das Minimumziel von der laufenden Abwärtsbewegung. Und dann ist eben die Frage, reicht das für die Korrektur? Kann sich der Dow Jones dann auch davon absetzen, was im S&P bzw. damit dann auch in der Nasdaq oder was in der Nasdaq oder auch im S&P 500 passiert? Ja, kann er das? Oder wäre auch hier eher nur eine kurze Zwischenerholung, um dann in die 40.300, wenn nicht sogar darunter, abzutauchen. Also das ist die große Frage. Ich gehe davon aus, dass auch der Dow Jones sich nicht diesen Abwärtskräften entziehen kann. Und offen gesagt, wenn sich das hier anschaue, meine Ideen, dann sieht das Ganze auch noch relativ moderat aus. Dann möchte man fast sagen, naja, wenn es so kommt, dann ist ja noch okay. Ganz so sicher bin ich mir dabei nämlich noch nicht. Und dementsprechend werden wir das natürlich auch in der nächsten Woche wieder begleiten. Klar, bleibt ja nicht aus. Und dann wird sich natürlich auch nochmal wieder zeigen, wo stehen wir da. Vielleicht kommt nämlich gar keine Erholung und wir rasseln direkt auf die 40.300, irgendwie so in dem Dreh, 40.300 Punkte. Und dann wird es nämlich langsam eng. Dann warten wir nämlich auf die 38.500 und darunter. So weit muss es aber noch nicht kommen. Aber ich bin nach wie vor skeptisch, was das Ganze eben angeht. Und dementsprechend rate ich hier an der Stelle eher zur Vorsicht. Damit gehen wir mal in die Einzelwerte. Und ich habe ihn an Einzelwert mitgebracht, mal AMD. AMD, wenn sie weiter mit abverkaufen wollen im Zuge der Nasdaq, ist ein bisschen zurückgekommen hier, an die 200-Wochen-Linie gelaufen und läuft hier gerade wieder mit der roten Wochenkerze der abgeschlossenen Woche hier in den negativen Bereich rein, kommt auch hier mit so einem Dark Cloud Cover dann daher und am Ende bleibt hier nur ein Schluss übrig, nämlich dass es hier für AMD weiter runter geht und dann reden wir zunächst mal über die 91,55 und das Ganze eben in Pendelbewegung und dann kommen dann schnell die 86, 87 rein und so weiter. Da muss man das Ganze natürlich weiter beobachten, aber auch hier, wenn die Nasdaq fällt und dann kommt eben das Thema China, AI in China und so weiter zum Tragen. Ja, das sind die fundamentalen Daten. Und da war AMD hier schon vorher schwächer als so ein Nvidia zum Beispiel. Man spielt ja auch in verschiedenen Ligen. Nichtsdestotrotz sollte das dann eher dafür sorgen, dass AMD weiterhin schwach bleibt. Das Thema weg ist schon lange her. Aber das ist so die Idee, die ich hier mit AMD verbinde. Dann habe ich mal mitgebracht die Deutsche Bank. Die Deutsche Bank hat sich ja wirklich hervorgetan in den letzten Wochen. Also da war eine deutliche Stärke zu spüren und zu sehen. Sie sehen es, dass ich die Deutsche Bank hier mit reingebracht habe, nicht eher davon ausgegangen, dass sie fällt. Stattdessen ist sie, abgesehen von diesem Ausbruch hier, dem Fehlausbruch, eigentlich weiter nach oben gelaufen und dann richtig durchgestartet. Also nehme ich das hier mal weg. Und jetzt ist die Frage, mit diesem Shootingstar hier, nach dieser langen Rallye, wo der DAX insgesamt droht zu kippen, könnte das nicht eine interessante Chance sein, um sich hier eben Short aufzustellen? Denn Unterstützung kommt zunächst mal erst bei 19,60 Euro. Ich bin ja sonst immer im Dollar unterwegs. Und ich sehe tatsächlich eine realistische Chance, dass wir die 18,70 auch finden. Und damit haben wir ein ganz interessantes Chance-Risiko-Verhältnis, wenn es denn so weit kommt. Der Stop-Loss lässt sich recht einfach definieren, oberhalb des Shooting-Stars. Und das wäre so ein Szenario, das ich mir hier vorstellen kann, das durchaus auch der aktuellen Lage insgesamt angemessen ist und dementsprechend ein interessantes Potenzial offenbart. Ja, und zu guter Letzt geht es wie immer zu Apple. Und Apple hat es in dieser Woche versucht oder in der vergangenen Woche, aber hat es nicht geschafft. Wie gesagt, ich bin da davon ausgegangen, Sie sehen es ja hier beim letzten Mal noch, erst ein Stück hochlaufen und dann runtergehen. Na gut, mehr muss ich dazu nicht sagen. Das ist passiert. Und jetzt bleibt diese Zeichnung übrig und die gilt auch weiterhin, dass wir jetzt eben mit Apple, mit diesem Versuch nach oben, und da sehen Sie die Wirkung der 200-Tage-Linie, ist man noch nicht mal rangekommen bei Apple, dass wir jetzt einfach über die 208 mit Schwüngen und Wellen dann dementsprechend und sukzessive auf die 197, sagen wir rund $200 runter bewegen könnten. Das ist das Szenario, das sich hier praktisch anbietet, mit dem man am ehesten rechnen kann. Alternativ, ja, und das ist natürlich auch immer so, alternativ sollte eben tatsächlich der Markt sich berappeln und drehen, dann könnte Apple noch auf die 235 laufen, aber da sehen Sie auch, hier ist dann wiederum ein großer Widerstandsbereich aus der Seitwärtsrange, wo wir gerade nach unten rausgebrochen sind und auch der Pullback eben nicht wirklich geholfen hat. Heißt also, egal wie es kommt, aus meiner Sicht ist Apple angeschlagen und prädestiniert, auf die $200 zu laufen. Ob so kommt, wir werden es sehen, aber das werden wir dann ja beim nächsten Mal besprechen. Tja, und damit haben wir es auch schon wieder. Ich hoffe, Sie konnten sich ein paar Punkte mitnehmen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen wunderbaren Start in die Handelswoche. Und während Sie es jetzt anschauen, bin ich schon auf dem Weg nach Peru, nach Cusco und werde natürlich dann von dort wieder berichten. Also in dem Sinne, Ihnen alles Gute, Ihr Wieland Alt.